herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jazzcast, die gute Unterhaltung. Und ich freue mich heute sehr, Clemens Orth hier zu begrüßen. Clemens ist, wie einige wahrscheinlich wissen, die diesen Podcast hören, Pianist und er lebt in Köln und ist in der Kölner Jazzszene sehr bekannt. Aber wenn man sich so ein bisschen in seine Biografie reinfuchst, wie ich das auch heute gemacht habe, dann wird man feststellen, dass er viel mehr ist als einfach nur ein Pianist. Er ist Veranstalter und sozusagen ein Tausendsasser in der Jazzszene. Und deswegen, lieber Clemens, wollte ich als allererstes fragen, wie würdest du dich denn eigentlich vorstellen, wenn man dich darum bittet?
Ja, gute Frage. Also ich sehe mich primär wirklich als Pianist, ne? Also damit habe ich angefangen. Da steckt meine ganze Leidenschaft drin. Und ich habe, auch wenn ich andere Projekte mache oder Studioarbeit mache oder auch Orgel spiele, aber das Klavier ist schon das ist mein Vehikel, um mich wirklich emotional wirklich auszudrücken. Also ich glaube, da habe ich den stärksten Bezug, den direktesten Bezug, mich irgendwie künstlerisch auszudrücken. Mhm. Und die Sachen, die halt sonst noch neben dem Musikmachen entstanden sind, die sind eigentlich entstanden nicht aus einer Planung heraus. Also ich habe jetzt zum Beispiel nicht geplant mit Mitte 20, oh, ich möchte mit 30 irgendwie ein Tonstudio machen oder irgendwie einen Musikclub aufmachen, sondern das war eine ganz, ganz logische, ungezwungene Abfolge von Möglichkeiten, die sich einfach erschlossen haben. Ne? Einerseits die Möglichkeiten, andererseits auch die Notwendigkeit. Zum Beispiel diese Sache mit dem Club. Das ist eine Sache, die ist einfach deshalb passiert, weil ich quasi eine Location gesucht habe, wo ich mein Soloprogramm, ich habe damals eine Solo-CD aufgenommen und wollte einfach in so eine Routine kommen, das regelmäßig zu performen. So kamen diese Hauskonzerte zustande. Mhm.
Über die wir gleich etwas ausführlicher reden. Mhm. Ich würde das gerne ein bisschen von vorne aufrollen, aber meine allererste Frage eigentlich heute, das können unsere ZuhörerInnen jetzt nicht sehen, ist ein wunderschöner sonniger Tag, vielleicht schon auch einer der wärmsten in diesem Jahr bis jetzt. Ich wollte dich eigentlich fragen, so ein begnadeter Musiker wie du, wie fängt da eigentlich so ein Tag an? Spielst du Klavier vor oder nach dem Frühstück?
Also ich hatte mal eine Zeit, wo ich wirklich routinemäßig gefrühstückt habe und dann schon mindestens um 9 Uhr angefangen habe oder allerspätestens um 10 Uhr einen 2-Stunden-Block geübt habe. Ich habe damals in der Zülpicher Straße gewohnt, direkt neben der Hauptmensa. Mhm. Und dann war mein Tagesrhythmus, das war so richtig organisiert, habe ich 2-3 Stunden geübt und um 12, 12:30 bin ich dann in die Mensa rüber. Mhm. Und da ging es weiter.
Wann war das? Wie lange ist das her?
Ja, das ist eine Weile her. Das war noch in den Ende 90er Jahren. Mhm.
Ja, man hört es ein bisschen. Du bist kein gebürtiger Kölner. Du stammst aus Heidelberg.
Ich bin in Heidelberg geboren, ja. Mhm.
Und das ist so eine klassische Frage hier. Hattest du ein musikalisches Elternhaus? Wurdest du da von deinen Eltern geprägt?
Ja, wir haben alle, ich bin der Fünfte. Also von meinen Geschwistern. Mhm. Eine Schwester ist leider verstorben schon. Und ich war Nachzügler mit einem Abstand zu meinem nächsten Bruder von fast 10 Jahren. Mhm. Und die haben alle Klavier gespielt. Also es war quasi so, der Klavierlehrer kam zu uns nach Hause und dann wurden alle hintereinander abgearbeitet quasi. Und ich war der Letzte. Und dann wollte ich das natürlich auch, was die großen Geschwister können, das wollte ich auch.
Also sind das alles Musiker geworden?
Nee, ich bin der einzige professionelle Musiker. Mhm. Also ich habe noch, meine ältere Schwester spielt noch Gitarre auf einem ganz okayen Level. Mhm. Dann habe ich noch einen Bruder, der spielt auch ganz, ganz passabel Klavier. Mhm. Aber wir haben familienmäßig im Familienkreis von meinen Großeltern, da gab es viele professionelle Musiker. Mhm.
Und hast du auch andere Instrumente gespielt? Oder hauptsächlich?
Ja, ich hatte mal in meiner Jugend Schlagzeug, so 5 Jahre lang etwa. So von 10 bis 15. Mhm. Da habe ich Roots und natürlich klassische Orgel. Also ich habe in meiner ganzen Kindheit klassische Orgel gespielt. Mhm.
Wie würdest du so deine musikalische Sozialisation bezeichnen? Also was für Musik hast du gehört, während du selber gelernt hast, Musik zu machen? Also man hört ja auch als Kind schon Musik. Also was liegt bei euch zu Hause für Musik? Und wie hast du dir selber dann mit der Zeit Musik erschlossen?
Also die frühesten Einflüsse oder Erlebnisse, musikalische Erlebnisse, die ich hatte, das war tatsächlich Musik, die ich als Kind von meinen Geschwistern hauptsächlich gehört habe. Und die haben zu der Zeit, diese Generation 60er Jahre, in allen 60er Jahren. Also mhm.
Wir sind die selbe Generation übrigens, also ja, selbe Jahrgang. 73?
Ja, genau, ja, okay. Genau. Also, und dann sind wir, und die haben sehr viel, also die ganzen großen 70er Jahre Bands, Led Zeppelin und so weiter und so fort. Also Rockbands, aber auch sehr viel Soul- und Funk-Bands. Mhm. Also die haben sehr viel Black Music gehört.
Ja.
Also das war schon so das, mit was ich, das waren so meine ersten Höreindrücke, die ich so hatte. Und meine Eltern, die haben Klassik gehört.
Mhm.
Und dann kam dieser starke Einfluss von so sakraler Musik, ja, dadurch, dass ich mit 10, 11 Jahren halt an Kirchenorgel gespielt habe.
Ja. Welche Rolle hat die Kirche gespielt für dich dann als Teenager?
Also ich bin dazu gekommen, das war so, dass in der Gemeinde, also meine Eltern waren halt ziemlich kirchenmäßig engagiert, und dann gab es einen Organisten, der damalige Organist, der hat dann meine Eltern gefragt, ja, der Clemens, der kann doch Klavier spielen, der kann doch auch Orgel spielen.
Mhm.
Dann ist das quasi über so eine, so unter der Hand quasi so beschlossen worden, dass ich dann Orgel spiele. Und ich war dann daran auch interessiert, und dann bin ich da, es war nicht meine bewusste Entscheidung, das jetzt lernen zu wollen, aber ich bin dann da so reingeschlittert, und es war meine erste Konfrontation mit improvisierter Musik. Das war daran interessant. Also ich bin quasi, die Orgelmusik war die erste Form von Improvisation, die ich quasi erfahren habe.
Warum Improvisation? Da lernt man doch auch Stücke, oder?
Ja, klar, also du spielst, also Orgelliteratur natürlich, ist ganz normale Komposition.
Ja.
Und dann halt diese sehr, sehr umfangreiche Zusammenfassung von halt eben Chorälen, was halt in diesen Gesangsbüchern, ne, zusammen. Aber die Improvisation insofern, als dass man halt diese Vorspiele improvisiert zu den Chorälen.
Mhm.
Und, ne? Und das ist ja eine jahrhundertelange Tradition schon. Ne?
Mhm.
Überhaupt ist Improvisation in der Orgelmusik, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger, großer Punkt. Ne?
Mhm. Und das hat ja sozusagen auch eine neue musikalische Welt eröffnet, dann.
Ja,
also
schon.
Das Improvisieren kennenzulernen, also nicht nur Sachen auswendig zu lernen und nachzuspielen, sondern eben auch,
genau,
sozusagen deine eigene Kreativität dann einfließen.
Genau, genau, so aus meiner Fantasie heraus an irgendwas zu machen. Das waren natürlich dann meine ersten Versuche. Ich weiß nicht, gibt es leider keine Aufzeichnungen aus der Zeit. Wäre ich sehr daran interessiert, was damals so mein musikalischer Horizont war mit 12, 13.
Das waren die 80er Jahre dann. Und das waren, dann kann man aber sagen, waren das deine ersten Konzerte dann, deine ersten Auftritte vor Publikum?
Im Grunde ja. Kirche? Im Grunde war diese Kirchen, genau. Die Kirchenmusik, das war meine erste richtigen Auftritte im Sinne von einer Zuhörerschaft live quasi.
Jetzt bist du vor allem heute als Jazzmusiker auch bekannt. Wie bist du denn zum Jazz gekommen? Wenn du sagst, deine Eltern haben klassische Musik gehört, deine Geschwister haben sozusagen Rock und Disco und Funk und was in den 70ern so around war gehört, und du bist dann erstmal bei der eher sakralen Musik gelandet.
Genau, also ich bin...
Wie bist du zum Jazz gekommen?
Dann? Wie so viele aus meiner Generation bin ich zum Jazz gekommen durch tatsächlich, am ehesten kann man sagen, Black Music. Also Funk, Soul, und dann fängt so eine Spirale halt an. Dann geht man so immer weiter zurück. Ne? Und dann war ich natürlich einer von meinen Brüdern... Der hat dann auch so ein bisschen jazzigeren Funk gehört, ne? Und dann hat man die Sachen angehört, und dann ging's los. Ah, was für Akkorde sind das? Und dann würde ich sagen, mit so 15, 16 habe ich mir dann so die ersten Jazzplatten gekauft. Dann wurde ich dann so richtig neugierig.
Mhm.
Dann habe ich mir Chick Corea-Platten gekauft und solche Sachen. Und dann ging ich aber erstmal immer weiter zurück. Also kannst sagen, ich bin so von so von der Chicoria dann immer weiter zurück in die Bebop-Zeit. Mhm. Und dann so mit so 16, 17 habe ich mir dann die ersten Charlie Parker-Platten geholt. Mhm. Aber es hat halt, genau, es ging so eher zurück in der Zeit. Mhm. Also, ne, wie ich den Jazz entdeckt habe.
Mhm. Aber war das dann auch eine Zeit, wo du vielleicht zum ersten Mal überlegt hast, das könnte dein Beruf werden, Musiker zu werden? Oder war das was schon länger in dir, also der Wunsch mhm. oder die Absicht ist ja dann nochmal was anderes. Ne? Man kann den Wunsch ja. haben und es ist aber ja natürlich ein Riesenschritt auch zu sagen, ich werde tatsächlich Musiker und will ja. damit mein Leben bestreiten. Mhm. Ging das also einher mit dieser Entdeckung des Jazz oder war das schon vorher bei dir so? Präsent.
Also ich glaube, die bewusste Entscheidung, das wirklich beruflich machen zu können und auch irgendwie eine Vision zu entwickeln, wie das dann aussehen könnte, wenn man ein Musiker ist, natürlich auch mit einer guten Portion Romantik dabei, ne, irgendwie in dem Alter. Mhm. Das war bestimmt bei mir mit 15. Also mit 15 wusste ich wirklich, ich nehme das jetzt wirklich ernst.
Ja.
Ich möchte jetzt wirklich, da habe ich dann auch wirklich den ersten guten Unterricht gekriegt. Mhm. Von Leuten, die wirklich auch wirklich studiert haben, ne, und so und da habe ich mir dann auch so ein Timeframe irgendwie innerlich aufgebaut, so eine Zielsetzung, mhm. Wie ich arbeiten möchte und woraufhin ich arbeiten möchte und um dann mit 19 dann irgendwie irgendwann eine Aufnahmeprüfung zu bestehen, mhm. so ne.
Mhm.
Aber
wo war das?
Es war in Köln.
Mhm.
Ich habe damals in mehreren Hochschulen vorgespielt. Ich habe mhm. damals in Stuttgart, also ich habe mit 17 habe ich dann schon mich so in der Stuttgarter Szene orientiert.
Mhm.
Habe damals einen ganz tollen Lehrer gehabt. Paul Schwarz hieß der.
Ja.
Der war damals halt Dozent. Ne?
Mhm.
Das war ein sehr, sehr guter Lehrer.
Mhm.
Und der hat mich halt erstmal zugepackt mit Material, mit Sachen, die man üben kann.
Mhm.
Und da war auch immer damals dann engen Kontakt mit dem Berkeley-Programm. Und war da immer auf dem Laufenden, was die da so, ne,
mhm.
gerade so unterrichten.
Ja.
Ja, jedenfalls, genau, und da habe ich auch in Stuttgart vorgespielt und hätte auch die Möglichkeit dann gehabt, in Stuttgart das zu machen. Aber ich wollte dann natürlich Köln. Köln war damals so, das stand ganz hoch im Kurs.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, ne, ob das immer noch so.
Mhm.
Aber damals war Köln, klar, wurde so angesehen als, ja, in Köln, das ist die beste Hochschule.
Mhm.
Aber klar, waren ja auch tolle Dozenten da. Ich hatte ja das Privileg gehabt, kann man schon sagen, dann irgendwie 4 Jahre mit John Taylor zu studieren.
Mhm.
Das ist ja auch toll, ne? Dass dann so eine Personality irgendwie an einer Hochschule unterrichtet. Hat man auch nicht überall.
Wie wichtig ist denn der richtige Lehrer oder die richtige Lehrerin oder der richtige Einfluss in so einer Zeit? Ich meine, es ist ja auch eine Zeit, wo man sich selber, ne, wo man sich auch so im Leben dann sozusagen selbst entwickelt, die eigene Haltung. Wie wichtig ist da jemand, der einen dann auch irgendwie versteht, was in einem schlummert, sagen wir mal so.
Ja, ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht, ne, inwieweit eigentlich das heute noch wichtig ist, einen Lehrer zu haben. Und
aha.
Aber ich glaube, es ist eigentlich umso wichtiger, es ist wichtiger, denn jeden Lehrer zu haben heute. Das ist, zu dem Entschluss bin ich gekommen, weil durch die unglaubliche Vielfalt von Einflüssen ist es unglaublich wichtig, so einen Guide zu haben oder einer, der so eine Richtlinie vorgibt, was man machen soll und dir auch Wege zeigt, wie du sinnvollerweise Sachen übst, die dann auch wirklich Sinn ergeben, in einer chronologischen Abfolge auch. Dass man sich zum Beispiel nicht auf einen Parameter nur konzentriert, weil man da halt gerade das wahnsinnig hip findet und dann aber andere Dinge außer Acht lässt. Ja, irgendwie.
So ein Kompass.
Ja, so ein Kompass. Und da kann man sich, glaube ich, auch heute verlieren, weil das ist gerade im Internet, du kriegst so viel Information und dann kannst dich die Gefahr, dass du dich irgendwie verrennst und dann irgendwas dich einseitig informierst und du googelst dann eine Sache und du kriegst dann wahnsinnig viel Zuspruch in dieser einen Sache und du denkst dann irgendwann, ja, so muss das sein.
Mhm.
Obwohl es dann wahrscheinlich, wenn du ein Wort ändern würdest in diesem Google, in dieser Anfrage, würdest du das Gegenteil kriegen.
Möglich.
Ja, was ich meine.
Mhm.
Also das, und das zählt auch, und das gibt's natürlich auch im musikalischen Bereich, ne? Also das ist wahnsinnig wichtig, jemanden zu haben, einem auch so die, die inhaltliche Vielfalt zeigt, ne, und so eine, so einen sinnvollen Weg aufzeigt, da irgendwie sich da weiter nach vorne zu bewegen und die Sachen irgendwie jetzt alle zu integrieren. Mhm. Also musikalische Aspekte.
Und die Kirchen hattest du da schon komplett dann hinter dir gelassen, oder?
Mhm, genau, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ich hab damals...
Köln hat ja so viele.
Ja, so mit 20 habe ich dann irgendwie, ne?
Ja.
Habe ich dann das beschlossen, dass dann... Da hatte ich dann auch erstmal genug.
Aber du bist nach New York, richtig?
Ja.
Wie alt warst du da?
Ich bin auf dem 26, ich bin dann auf dem DAD-Stipendium nach New York gekommen. Mhm. Und das hat mich nochmal richtig gekickt.
Ja.
Also das fand ich richtig, das war richtig klasse.
Mhm. Wie lange warst du dort?
Also fast drei Jahre. Und dann bin ich nochmal ein paar Jahre später so gependelt.
Mhm. Ich habe einen interessanten Artikel über dich gefunden online. Ich habe dich natürlich auch gegoogelt. Mhm. Und zwar von dieser Webseite Meine Südstadt.
Okay.
Und das ist witzigerweise so 10 Jahre alt. Mhm. Ich glaube, der von 2012, Jasmin Klein, hat den geschrieben, genau. Und sie hatte da mit dir auch gechattet. Mhm. Und ich fand es eigentlich ganz witzig, weil wir Menschen denken ja gerne mal so in Dekaden. Und deswegen wollte ich dich auch auf diesen Artikel ein paar Sachen so ansprechen, weil es so jetzt gut 10 Jahre her ist. Und damals bist du auf jeden Fall zwischen Köln in der...
Das war die Zeit, wo ich gependelt bin,
genau. Und New York gependelt.
Mhm. Ja, genau, das war die Zeit. Da hatte ich drüben auch ein Trio. Mit dem Trio war ich auch dann ein bisschen unterwegs, habe auch eine CD aufgenommen.
Ja.
Mit einem ganz, ganz großartigen Bassisten und Schlagzeuger. Das waren damals so meine Leute, mit denen ich einfach arbeiten wollte.
Ja.
Und das war so eine Zeit, genau, da habe ich versucht, das irgendwie zu verbinden. Und es ging zu der Zeit auch, irgendwie war es machbar, weil der, auch aus finanzieller Sicht, weil der Dollar so schwach war in der Zeit.
Mhm.
Also du konntest, ja, das hat es stark vereinfacht.
Das ist interessant, weil du eben von den Möglichkeiten gesprochen hast.
Genau. Ne?
Dass man immer so, dass man, das sind so wie Steine, ne?
Ja.
Man springt von einem zum anderen über den Fluss,
total.
Wenn man einen sieht. Aber was du da auch in diesem Gespräch mit Jasmin Klein erzählt hast, ist, dass es dir auch ganz stark um eine Vermittlung geht. Also von deiner Liebe zur Musik oder was die Musik bedeutet und so eine zur Verfügungstellung auch, die du damals dann mit dem Salon de Jazz Anfang des Jahrtausends irgendwann dann auch erreicht hast. Kannst du mal was für alle Leute, die das nicht kennen, du hast ja vom Club gesprochen ganz am Anfang und hast es selber schon so eingeführt, aber was bedeutet dieser Salon de Jazz? Weil ich glaube, es ist eine ganz besondere Einrichtung und vielleicht kannst du mal was zu den Ursprüngen erzählen, auch was da alles so passiert ist und dann natürlich so zum Ist-Zustand, da können wir dann auch noch drüber sprechen.
Mhm. Naja, wie ich schon ganz am Anfang erwähnt habe, kam die Idee aus so einer reinen Notwendigkeit heraus. Für mich erstmal. Also es war auch ehrlich gesagt erstmal ein Experiment. Mhm. Es war ja damals wirklich bewohnt. Es war ja damals auch meine Wohnung. Also ganz.
Du hast einen Club gegründet in deiner Wohnung.
Genau, quasi. So kann man das sagen. Es waren Hauskonzerte. Also es war damals eine WG.
Mhm.
Und dann ist mein WG-Partner ausgezogen. Und dann war halt ein bisschen mehr Platz und so. Und dann dachte ich, okay, jetzt könnte man probieren, mal hier so Hauskonzerte zu machen. Wie ich es auch in New York, es war genau die Zeit, natürlich auch ein bisschen inspiriert von New York. Da hat man das an jeder Ecke, dass einer so eine Winter Warming Party oder irgendwas macht oder irgendwie oder eine Rent Party, wie es früher so Harlem Tradition war. Ne? Also in diesem Sinne jedenfalls ist das Hauskonzertding, das ist was ganz Normales. Dort. Und ich empfand es eigentlich auch schön. Ich kenne das auch ein bisschen aus Süddeutschland, da hat man das auch mal so gemacht bei einigen Bekannten und Freunden, die haben das manchmal auch gemacht, dass man sich so getroffen hat, irgendwie. Selbst in einem Kontext, kirchlichen Kontext, gab es das natürlich auch oft, ne? Irgendwie so. Und dachte ich, warum das mal nicht machen? Ne? Und ich empfand es sowieso immer so unpersönlich in Köln, diese Konzertlandschaft. Ne? Es war immer so, hat immer so was Elitäres, Unpersönliches gehabt. Und das mochte ich nie. Es war für mich immer, also Musik machen hat immer für mich, es ist ganz wichtig, dass das eine einen persönlichen Anteil hat, einen persönlichen Aspekt, mhm. dass man mit den Leuten spricht, dass man mit den Leuten, dass das dann, dass du das Gefühl hast, es sind deine Freunde. So, ne? Und das habe ich in Köln nicht immer so empfunden.
Mhm. Also Musik als etwas Verbindendes.
Ja, genau.
Diese Trennung aufheben zwischen, da sind die KünstlerInnen, genau. die halt was Tolles zu präsentieren haben und da ist das Publikum, das was Publikum, einfach nur konsumiert.
Genau. Ja, und dass man diese Kommunikation, diese musikalische Kommunikation, sowohl innerhalb der Band als auch von der Band zum Publikum, dass diese Kommunikation auf musikalischer Ebene nach dem Konzert auf verbaler Ebene fortgesetzt wird. Mhm. Und darüber gesprochen wird.
Mhm. Also ein Ort der Begegnung.
Genau, ein Begegnungsort und zwar auf Augenhöhe. Mhm. Und das war mir, glaube ich, wichtig. Und dass das in so einem privaten Umfeld ist das leichter zu erreichen, glaube ich. Mhm. Und deswegen ist auch die Idee mit diesen Hauskonzerten, die ist aufgegangen, ne? Also im positiven Sinne. Und es war dann halt auch so, dass dann angefangen hat, das ist ja schon 2008 und dann, mhm. kannst sagen, so ab 2010, 2011 kamen dann auch viele Anfragen. Das war aber gar nicht meine Intention.
Hat sich rumgesprochen.
Genau, sich rumgesprochen. Das war gar nicht meine Intention, quasi so viele Konzerte auch zu machen. Überhaupt nicht. Aber das war durch die vielen Anfragen, hast du so ein Wohnzimmer, können wir da spielen? Da habe ich gesagt, okay, wenn ich selber nicht jetzt gerade irgendwie was Besseres zu tun habe oder selber spiele, dann natürlich könnt ihr spielen, ne? Ist ja toll. Und ich habe dann wirklich so eine Leidenschaft auch irgendwie entfaltet, das zu hosten. Das hat mir auch große, große Freude bereitet. Mhm. Also, das dann einfach gute Bands zu hören und ja. Mhm.
Ja, das, wie viele Konzerte, weißt du das überhaupt? Also, ich meine, es gibt ja auch eine Seite und da sind ja auch viele Aufnahmen daraus entstanden.
Ja, es gab sehr viele Konzerte und die letzten Jahre war es auch, ich meine, ich habe immer zwei, drei Leute gehabt, die mir natürlich auch mal helfen, wenn ich nicht konnte. Mhm. Die sind auch mal eingesprungen. Naja, jedenfalls das Zukunftsmodell, du weißt ja im Moment, haben wir ja quasi...
Ist geschlossen,
genau, weil genau, also Corona-bedingt natürlich, das hat dann irgendwie im März 2020 war das letzte Konzert und ich habe mich halt entschlossen, erst wieder aufzumachen. Die Entscheidung stand schon sehr früh, wenn das ganze Pandemie-Ding vollkommen vorbei ist. Mhm. Das war mir ganz klar, weil das auch so... psychologisch gesehen, in so einem engen Raum, Leute sind noch vorbelastet, haben Ängste irgendwie. Und ich kann mir nicht vorstellen, Leute mit Maske da rum, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass da Leute mit Maske rumsetzen. Das ergibt keinen Sinn für mich.
Jetzt hat man du hast diesen einen Punkt, also so einen Anker gefunden. Mhm. Ja, auch diese Rolle als Gastgeber und irgendwie diese Konzerte, die da im Salon de Jazz stattgefunden haben. Und andererseits, denke ich mal, bist du ja auch viel unterwegs gewesen, selbst als Musiker. Mhm. Und das ist ja vielleicht der andere wichtige Aspekt, dich selber sozusagen oder selber die Welt zu erkunden auch. Also die Stadt natürlich, aber eben auch die Welt. Wie hast oder empfindest du das, als Musiker auf Tour zu gehen und in anderen Ländern zu spielen, Jazzclubs kennenzulernen. Also,
das ist eine unglaubliche Inspiration natürlich, ne? Das ist eine unglaubliche Inspirationsquelle. Mhm. Also es gab Phasen, da war ich mehr unterwegs, es gab Phasen, da war ich weniger unterwegs. Ich sehe jetzt gerade wieder eine Phase vor mir, wo ich wieder mehr unterwegs bin.
Du hast dein eigenes Trio?
Genau, ich habe ein eigenes Trio. Und
spielst aber auch Solo?
Ja, spiel Solo und bin...
Bist in anderen Formationen?
Bin Sideman in einigen anderen Projekten. Mhm. Ne? Aber würde mich jetzt nicht primär als Sideman bezeichnen oder so. Mhm. Ja, also auf deine Frage, ich denke, das ist für jeden das Größte, für jeden Musiker seine, wie so ein Prediger, ne? Also hast du deine Message und müsst sie mit den möglichst vielen Leuten an unterschiedlichen Stellen der Welt verkünden. Mhm. Diese Idee ist eine uralte. Das
klingt jetzt wieder kirchlich.
klingt wieder kirchlich, aber die Jazz Messengers, das ist ja genau das, ne? Ja, ich meine, das ist ja so eine Idee, die kommt ja auch vom Gospel. Das ist ja auch wirklich dadurch geprägt, ne? Mhm. Hat ja wirklich so ein. Und ich glaube, da kommt jeder, das ist für jeden das Größte, glaube ich, auf der Bühne zu stehen. Ja, irgendwie möglichst was Neues zu erfahren, neue Leute irgendwie zu sehen und dann vielleicht noch ein bisschen Zeit zu haben, natürlich. Sich mit der Kultur dann noch ein bisschen zu befassen. Manchmal hat man ja das Glück, dass der Tourplan dann so ist, dass man an einem Tag sich dann noch ein bisschen ein paar Museen anschauen kann oder die Stadt oder so. Ne?
Mhm.
Und davon kann man halt tanken, ne? Das ist dann irgendwie so wie so ein, du hast so wie, das genau, das ist wie so ein Tank, den du halt voll machst, aus dem du dann wieder schöpfst.
Ist das auch so, dass du dann andere Szenen eintauchst, also neue Kontakte knüpfst und dann siehst, wie das in anderen Städten funktioniert, irgendwie so ein Mikro, so ein bestimmter Mikrokosmos, so eine Musikerin.
Also in New York war es für mich so, ne, dass ich auf Sessions, da kamen natürlich auch die Musiker, die ich dann für mein Trio gefunden habe, die habe ich auf Sessions getroffen.
Ja.
Und dann kam man ins Gespräch und dann hat man gesagt, ja, du spielst mit dem mal. Und dann hat man so, dann hat man gemerkt, man kennt auch vielleicht noch, hat zum Teil denselben Freundeskreis oder kennt dieselben Musiker, mit denen man gespielt hat. Und das sind dann so verknüpfende Punkte, ne? Irgendwie, wo man dann so. Nee, aber so, das ist absolut, glaube ich, das Größte, ne?
Mhm.
So in irgendeinem Austausch zu stehen.
Mhm. Wie verhält sich das Live-Spielen für dich zu Studioaufnahmen, die du ja auch machst?
Ich bin absoluter Live-Spieler. Ich würde sagen, ich bin im Studio. Also ich habe mir als Ziel gesetzt, das irgendwann mal so zu verbessern, dass ich im Studio vielleicht auf 70-80% von dem komme, was ich live unter guten Bedingungen bieten kann.
Mhm.
Also vom Level, sowohl von allem, vor allem vom emotionalen, künstlerischen, wie auch immer, inhaltlichen Ausdruck.
Also ist das dann auch das Bühnenfeeling, also dass das Publikum vor Ort ist, was dazu beiträgt?
Die Kommunikation. Mhm. Also ich finde, wenn ich irgendwie spiele, das ist wie eine Unterhaltung. Ne? Also und ich meine, die Antwort findet halt nicht in Form von jetzt irgendwie Kommentaren statt. Manchmal auch, ja, yeah, irgendwie so, das passiert nämlich auch.
Mhm.
Aber nee, es ist eine Energie. Das ist ganz, ganz klar, ist eine Energieform. Also selbst wenn da Stille ist, man spürt, was da zurückkommt.
Mhm.
Das sind wirklich, ich bin jetzt kein Esoteriker, aber es sind Schwingungen. Jeder fühlt das.
Die Vibes, das ist.
Natürlich. Ja. Also, und das ist ein Riesenunterschied. Und ich bewundere also Musiker, die im Studio genau dasselbe bringen wie live auf der Bühne. Das ist also, da braucht man einen unglaublichen Mindset, glaube ich.
Mhm.
Und muss spirituell wirklich ganz, ganz weit sein, um wirklich das ganz egal geworden ist, wo man ist.
Hm.
Und ich glaube, ich komme da immer ein bisschen weiter, aber ich glaube, ich habe den Punkt noch lange nicht erreicht, dass ich mich irgendwo hinsetzen kann und 100% bringen kann.
Mhm. Wenn es hier ab und zu mal so ein bisschen raschelt, du trägst eine ziemlich coole Lederjacke, finde ich.
Ja.
Finde ich auch.
Ja.
Was steht da drauf? Das kann ich ohne Brille von hier aus.
Bocchetti Set, kann ich nur empfehlen. Ich habe die Facebook-Werbung gesehen.
Mhm.
Und das ist halt so eine China-Made-Jacke.
Mhm.
Nicht mal echtes Leder. Aber
steht dir gut.
Sieht halt cool aus.
Mhm. Was ich auch ziemlich gut fand, ich habe mich auf deiner Website ein bisschen umgetan und da gibt es auch ein paar so Musikvideos zu sehen und dass du auch Stücke spielt, zum Beispiel von Radiohead. Dieses 2+2=5.
Mhm.
Und du hast auch, glaube ich, mal das ganze Nirvana-Album Nevermind eingespielt, adaptiert.
Mhm.
Das heißt, dieser alte Rock-Einfluss deiner Geschwister, spielt der in deinem Leben noch eine Rolle oder hast du das irgendwann wiederentdeckt oder hast du sozusagen im Zuge deiner Forschungen, was die Musik angeht, nochmal Popmusik für dich auch entdeckt? Weil das, ich denke mir ja manchmal, also wenn man auf so einem Level spielt wie du, ist ja vielleicht sind so Popstücke vielleicht auch ein bisschen unterkomplex, oder?
Also ich habe schon immer einen ganz, ganz starken Bezug gehabt zu Songwriting. Ich schreibe auch selber Songs und ich würde es als so ein erweitertes Hobby von mir bezeichnen, Songs zu schreiben.
Du trittst auch als Singer-Songwriter.
Genau, ich tritt darauf auf. Ich würde mich niemals als Sänger bezeichnen, aber ich habe das immer, ich glaube, dass mir das sehr viel gebracht hat. Ne? Also diesen Schweinhund zu überwinden, zu singen und aber auch musikalisch. Das heißt, ich kann das auch jedem Jazzmusiker, das ist unglaublich wichtig, das zu singen als Jazzmusiker. Wirklich erstmal so ein Körperbewusstsein zu entwickeln für das Singen. Aber auch, glaube ich, dass sich deine melodische Vorstellungskraft und die Qualität deiner deiner Melodik sich unglaublich verbessern, wenn du singst.
Mhm.
Ja, weil du das, weil du gewinnst einen körperlichen Bezug
ja.
zur Melodik.
Mhm.
Und das ist ja nichts Neues, das sagen ja viele, dass das so ist, aber umso erstaunlicher, wie wenig Leute dann singen. Mhm. Ja, vielleicht singen sie unter der Dusche auf, oder auf dem Klo oder so.
Ne? Ja, aber vielleicht fühlen sie sich dann nicht gut genug. Ne?
Dass ja,
sie
denken, aber gut, das ist alles relativ. Ne? Also ich denke, man sollte einfach das zulassen.
Mhm.
So, das ist was Natürliches.
Mhm. Und wie ist das für dich dann? Bist du manchmal dann an einem Tag in der Rolle, jetzt bin ich sozusagen mehr so in der Singer-Songwriter-Laune, weil du komponierst ja auch und auf unterschiedlichen Ebenen dann. Wie funktioniert das bei dir? Ist das so eine Sache der Laune oder musst du dir das vornehmen?
Ja, es ist schon, schon sehr, 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 hat schon viel zu tun mit so einem emotionalen Zustand,
wenn
man jetzt singen will oder nicht.
Mhm.
Du hast gerade eben deine Frage, ging es auf dieses Nirvana ein. Also die Idee, also zu Songstrukturen hatte ich schon immer einen besonderen Bezug.
Ja.
Eben aus dem Grund, weil ich halt selber Songs schreibe auch und weil ich auch mit Popmusik im weitesten Sinne oder mit Songs aufgewachsen bin. Ne? Also diese Songstrukturen, die halt in der Rock- und Popmusik vorkommen, sind auch Progressionen, zu denen ich einen starken Bezug habe, vielleicht sogar einen stärkeren Bezug zu irgendwelchen Standard-Progressionen, weil die einfach aktueller sind.
Mhm.
Und jetzt konkret zu diesem Nirvana-Album. Ich habe, als Nirvana groß war, also so um die 90er, da habe ich die Band eigentlich deshalb hauptsächlich wahrgenommen und auch gehört, weil es alle anderen gehört haben. Es war jetzt kein emotionales Erlebnis für mich, dass ich dachte, oh, das ist Musik, die mich jetzt wahnsinnig bewegt. So,
du warst nicht tief im Grunge.
Nee, war ich nicht. Überhaupt nicht. Aber ich habe das dann später, vielleicht so, ja, so 15, 20 Jahre später, habe ich dann diese Qualität irgendwie mehr verstanden, die dahinter steckt. Und auch die Attitude mehr verstanden, die dahinter steckt. Und das war halt. Mal so ein Trio-Album umzusetzen mit Nirvana-Songs, das war natürlich ein Experiment, war auch nicht ganz, würde ich mal sagen, nicht ganz hundertprozentig ernst. Also ich habe es nicht wahnsinnig ernst genommen oder so. Mhm. Ich habe auch einige Songs zum Beispiel so ein bisschen ganz, ganz bewusst in sowas ganz, ganz easy listening-mäßiges quasi umgemünzt, weil ich dachte, was kannst du aus den Songs machen? Im Klaviertrio, ne?
Ja.
Die Songs so zu entstellen und so komplex zu machen, dass sie nicht wiedererkennbar sind, dann hätte ich auch anderes Quellmaterial nehmen können. Mhm. Hätte ich keinen Nirvana-Song nehmen müssen. Also das heißt, die Wiedererkennbarkeit zumindest von der Melodie, natürlich habe ich die Sachen reharmonisiert, rhythmisch verändert, aber das so zu entstellen, dass da irgendwie Avantgarde-Musik dabei rumkommt, hätte für mich keinen Sinn gemacht. Deswegen habe ich auch so ganz, ganz extremen Parametern gedacht, wie okay, was ist denn jetzt, wenn du jetzt On a Drain oder irgendeinen anderen Song auf dem Album irgendwie in so einfach ein Bossa Nova tun. Was ganz stilistisch, was vollkommen anderes. So bin ich da vorgegangen. Also viel mehr in so ganz, ganz harten stilistischen Brüchen so gearbeitet, weißt du? So als Farbe.
Ja. Und das ist was du nochmal machen würdest? Oder dir ein anderes Album vorknöpfen? Pop-Album, Rock-Album und, oder?
Nee. Das war so eine Phase. Ich glaube, es gibt keine Notwendigkeit für mich mehr dafür, das zu machen. Ich habe da meine Erfahrung damit gemacht und es ist aber letzten Endes, hat es für mich lange nicht den Impact, wie es hat, selber eine gute Komposition zu schreiben. Und es ist ein eigenes Stück. Weil du bist ja quasi Arrangeur, du arrangierst was. Und im besten Fall hast du eine tolle Idee, die dahinter steht. Das irgendwie auf die eine oder andere Weise zu arrangieren. Und das ist auch eine hohe Kunst, ne?
Ja.
Aber ein Stück eigene Musik zu schreiben, das ist, glaube ich, das Größte für jeden, klar.
Jetzt, wo wir von Ideen sprechen, wo wir hier über dem King Georg Club, Jazz Club sitzen, der jetzt auch seit 2018 eröffnet ist, und in dem du auch schon öfter mal gespielt hast. Da gibt es jetzt allerdings auch eine neue Idee. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist die, dass an Abenden, an denen jetzt nicht irgendwie ein reguläres Konzert stattfindet, dass dann auf jeden Fall auch Musik laufen soll und dass du dann solo am Piano vor Ort bist und spielst. Das finde ich sehr spannend. Und vielleicht magst du ja mal sagen, wie sich das so für dich darstellt. Vielleicht auch ein, zwei Worte zum King Georg. Was du zum Beispiel, was du damals gedacht hast, dass es jetzt in Köln nochmal einen neuen Jazzclub gibt. Ja, du kannst hier freisprechen, sagen, was du möchtest.
Ich fand es total super, dass es ein,
auch mit dieser Straight Ahead Ausrichtung.
Natürlich, weil sowas gefehlt hat in Köln. Und ein Club in so einer Ausrichtung war total notwendig für Köln. Erstens mal, dass die ganze Straight-Head-Szene, sag ich jetzt mal, einen neuen Spielort hat und auch sich da zeigen kann, ne? Und so eine Identität auch wiederfindet. Und es gibt ja so viele. Und ich meine, abgesehen davon finde ich sowieso, dass in den letzten, also ich glaube ja gerade in den letzten 3, 4, 5 Jahren verbessert sich das wieder. Gibt's wieder wie junge Musiker, die sich wirklich für die Tradition beschäftigt. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war das wie, wenn du da Straight Ahead gespielt hast, hast du dich gefühlt wie auf einem anderen Stern hier, ne? Also das war so, das war gar nicht auf dem Fokus von vielen Leuten. Also so dominiert von entweder freier Musik oder, ne, Avantgarde, Modern Creative, was auch immer, ne, aber um diese hohe Kunstform zu pflegen und auch weiterzuentwickeln vor allem, das finde ich unglaublich wichtig. Und dass es so einen Club gibt, auch mit so einem Ambiente, wie man sich auch einen Jazzclub vorstellt, wo so Musik eigentlich auch hingehört. Ne, und nicht den vielleicht so ein zu konzertant wirkender Raum, der so eine gewisse Sterilität hat, wenn vielleicht weniger, ne? Also ich höre einfach Jazz eher in so einem Club-Ambiente.
Ja, und wie gesagt, dich kann man demnächst im King Georg Jazzclub öfter hören. Was ist sozusagen deine Idee dahinter? Wie stellst du dir das vor?
Die Idee ist, dass die Reihe quasi im Vordergrund steht, ne? Also ich stelle mir das so vor, dass ich habe zumindest die Idee, dass so ein Überraschungsfaktor damit eine Rolle spielt. Es ist meine Reihe und ich kuratiere die Reihe auch. Ich werde nicht immer selber dann natürlich auch spielen, aber die Idee ist die, dass die Leute da hinkommen und sollen sich auch, und die Idee ist auch, dass wir an dem Abend, ja, weißt du ja auch, da soll wirklich freier Eintritt sein. Also die Leute sollen kommen, um was zu entdecken. Und die wissen, dass da was geboten wird auf einem hohen Niveau, wissen aber nicht genau was. Also es soll so ein Überraschungseffekt sein. Ich vor auch viele Sachen auszuprobieren. Es wird alles im Rahmen Mainstream, aber vielleicht es wird auch mal funky, aber es wird jetzt auf jeden Fall nicht frei werden oder so, freie Musik. Aber es wird unterschiedlich werden. Es wird auch vielleicht mal fusig werden mit einer elektrischen Instrumentierung.
Und Smells Like Teen Spirit oder Come As You Are könnte dann auch mal.
Das könnte man auch mal. Das ist die Hauptidee. Man muss auch mal gucken, wie das die Leute annehmen, ob das wirklich so ein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das die Leute neugierig machen könnte.
Das wird im April losgehen.
Ja, genau.
Und ich glaube, das wird eine regelmäßige Reihe, aber es gibt keinen regelmäßigen Tag, glaube ich, bis jetzt.
Genau. Da muss man halt mal gucken, wie das funktioniert, ne? Das fände ich natürlich schon gut, wenn es ein regelmäßiger Tag ist für so eine Reihe, aber das ist, wenn das natürlich nicht anders machbar ist.
Das ist auf jeden Fall noch in der Planung, wird aber auf jeden Fall stattfinden. Und da würde ich an der Stelle auch nochmal gerne alle, die sich jetzt den Jazzcast hier angehört haben, darauf hinweisen, dass man auf der King Georg Homepage das dann natürlich unter den Terminen auf jeden Fall nachschauen kann, wann das stattfindet. Das nächste Konzert aus der Reihe mit Clemens Ort. Und man kann sich dort ganz viele Streams anschauen von Konzerten, die bereits stattgefunden haben. Man muss nur ein kleines Jahresabo abschließen und das ist gar nicht so teuer. Und dann hat man ein Archiv von 200 bis 300 Konzerten, die qualitativ wunderbar abgefilmt und aufgenommen wurden und kann sich das dort anschauen. Was hast du für ein Verhältnis zu so, oder sagen wir mal so, wie ist dein Verhältnis zu Konzerten als Zuschauer? Gehst du noch oft selber auch
weniger,
auf Konzerte und schaust dir das an?
Also oder? Wenn ich Zeit habe und wenn ich wirklich tolle Sachen über eine Band gehört habe und oder mich jemand hat mir das empfohlen, dann versuche ich das zu machen, aber es ist natürlich weit weniger als vor 20 Jahren oder so, ne? Mhm. Weil man halt doch dann irgendwie viel mehr zu tun hat selber und abends auch meistens oder oft einfach auch platt ist. Mhm. Aber nee, ich gehe schon noch aus, ne? Also weniger als früher auf jeden Fall.
Okay, das ist die nähere und fernere Zukunft mit dem Salon de Jazz auch, der, denke ich mal, wenn ich dich eben richtig verstanden habe, wieder eröffnet werden soll, sobald es irgendwie möglich ist und die Pandemielage sich beruhigt hat.
Genau.
Jetzt zur ganz nahen Zukunft. Wir waren ganz am Anfang bei dem sonnigen Tag und wie er angefangen hat und wie geht er weiter?
Ich habe nachher noch ein Treffen mit einem jungen Pianisten auch, der bei mir gespielt hat. Dem werde ich einige Audiodateien übermitteln. Mhm. Und dann werde ich noch ein bisschen üben und morgen fahre ich in die Eifel ein paar Tage. Mhm.
Ich wünsche dir da viel Spaß, dass das Wetter so schön ist wie heute und gute Erholung und bedanke mich ganz herzlich, lieber Clemens, dass du hier bei uns im Jazzcast gewesen bist.
Ja, ich habe zu danken, war mir eine Freude.
Dankeschön. Danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ja.